lese aus Römer 5, Vers 12 bis 21. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gnade ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtsprechung. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Wir sind heute weiter in der Römerreihe, wo es um die Schönheit des Evangeliums geht. Und das hier ist ja ein Bild von einer Steinstatue des Apostels Paulus in Rom. Wer also Rom besucht und zur Peterskirche, zum Petersdom kommt, der wird auch von Paulus begrüßt. Er steht dort da und hat einen festen Blick, hat in der rechten Hand ein Schwert und in der linken Hand eine Buchrolle, weil er ein Glaubenskämpfer ist. Es geht nicht um Krieg, sondern es geht um Glauben, um Kampf für das, was geschrieben steht. Und das ist eine Schönheit. Sie ist schön, haben wir im Römerbrief immer wieder gemerkt, aber nicht immer leicht zu verstehen. Aber wir versuchen es heute auch nochmal gemeinsam da durchzugehen. Als Jesus von einem Pharisäer nach dem großen Gebot im Gesetz Gottes gefragt wurde, hatte er geantwortet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also das Größte ist, wenn wir Gott ganzheitlich, umfänglich lieben, mit allem, was wir sind. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele eben und mit ganzem Verstand. Und in den Texten des Apostels Paulus aus dem Römerbrief haben wir bisher gemerkt, es geht sehr viel um Verstehen. Wir sollen Gott lieben, auch mit unserem Verstand. Verschiedene Fragen wurden schon angesprochen und beantwortet. Warum ist das Evangelium so eine besondere Kraft Gottes? Warum sind alle Menschen Sünder? Wie funktioniert das mit der Gerechtigkeit vor Gott und der Rechtfertigung vor Gott? Alles Dinge, die uns im Verstehen herausfordern, wenn wir sie erfassen und eben auch verstehen wollen, weil sie in der Tiefe, die der Apostel Paulus hier so darbietet, nicht so leicht zu verstehen sind. Auch in unserem heutigen Text geht es viel um das Verstehen. Und das kann mühsam sein. Aber wenn wir durchhalten, die nächsten drei Predigten, die in dieser Reihe noch folgen, in denen wird es auch mehr über das Leben eines von Gott gerechtfertigten Menschen gehen. Da geht es auch verstärkt darum, wie es sich in unserem praktischen Leben zeigen kann und zeigen muss, kann man eigentlich sagen, dass wir Gott mit ganzem Herzen lieben und nicht nur ein paar Dinge von ihm wissen, sondern wie kommt es in unser Leben? Mir scheint es so zu sein, dass es dem Apostel Paul, dass der Apostel Paulus so vorgeht, dass die Gläubigen in Rom damals und die Gläubigen in Lichtenau heute halt zuerst verstehen sollen, wie es zur Vergebung der Sünden kam. Sie sollen vom Verstand her, vom Verstehen her eine Antwort auf die Frage kennen, wie ist das möglich, dass wir nun vor Gott gerechtfertigt sein können, obwohl wir doch Sünder sind. Irgendwie passt das doch nicht zusammen. Und warum muss Jesus Christus bei diesem Thema immer wieder im Mittelpunkt stehen? Warum geht es eigentlich nicht ohne Jesus Christus? Und er dreht sich immer wieder um diese Frage und er leitet immer wieder zu dieser Frage hin, denn das müssen wir klar haben, wenn wir im Glauben leben wollen. Kapitel 5, Vers 11 hat ja mit der Aussage geendet, dass wir durch Jesus Christus die Versöhnung bekommen haben. Um das Wissen um diese Dinge soll den Brief lesen, soll uns heute genügend Gründe, Argumente geben, um ein neues Leben zu leben, an dem Gott auch gefallen hat. Kommen wir nun zu unserem heutigen Abschnitt, den wir eben gehört haben. Es ist für das Verstehen hilfreich, wenn man sich kurz den Aufbau dieses Abschnittes anschaut. Der Abschnitt beginnt mit einem Darum wie. In diesem Fall kann man es auf die vorhergehenden Texte beziehen, dieses Darum wie, aber auch ganz gut auf die Sachen, die danach kommen. Darum wie, so leitet der Apostel Paulus diesen Abschnitt ein. Paulus sieht den letzten Abschnitt mit der Rechtfertigung in Christus und der Versöhnung, wenn man ans Autofahren denkt, noch ganz deutlich im Rückspiegel, aber er guckt auch schon nach vorne und sagt, jetzt schauen wir mal, wie das vorne aussieht. Sein Blick ist auf dieses vorne gerichtet, deswegen sagt er, darum wie, und wir schauen nach vorne. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Und vom Text her würde man jetzt auf das Darum, wie vom Anfang jetzt ein So erwarten, aber wir merken, es geht mit einem Denn weiter. Vielleicht haben wir es auch schon bei der Schriftlesung gemerkt, irgendwie holpert der Satz an dieser Stelle. Ich habe den Text aus der Elberfelder Bibel für heute gewählt, weil man dieses Stilmittel, das der Apostel Paulus hier gebraucht, gut erkennen kann. Zwischen Vers 12 und 13 hat er nämlich einen Satzbruch eingebaut. Es ist nicht ungewöhnlich für den Apostel Paulus. Er hat sowas gerne gemacht, dass er an bestimmten Stellen einen Satzbruch einfügt. Wir werden sehen noch, warum. Die Verse 13 bis 17 sind dann so wie ein Einschub, die nach diesem abgebrochenen Satz eingeschoben werden, um dann in Vers 18 bis 21 zu dem Thema, das in Vers 12 eigentlich unterbrochen wurde, dann weitergemacht wird. Ich denke, es ist hilfreich, bei den Überlegungen und beim Lesen dieses Textes zu wissen, man könnte eigentlich Vers 12, 18 bis 21 lesen, und Vers 13 und 17 auch extra. Und dann würde man verstehen, aha, das ist eingeschoben und wird dann nachher nochmal zusammengefasst. Und der eigentliche Gedanke wird nochmal ausgeführt. Solch einen Satzbruch in Vers 12 nennt man einen Anakolut. Man beendet in solch einem Fall einen Satz nicht so, wie es von der Grammatik her richtig wäre oder zu erwarten wäre, sondern man bricht einfach ab und macht irgendwie anders weiter. Hier ist eben dieser Satzbruch an eine Stelle gesetzt worden, wo es auch inhaltlich um einen Bruch mit Gott geht. Ein Mensch sündigt und die Sünde geht zu allen Menschen durch. Das ist ein Bruch. Und wir merken, der Apostel Paulus benutzt ein Stilmittel von einem Satzbruch, um einen Bruch der Menschheit mit Gott zu beschreiben. Wir merken, das Stilmittel passt auch zum Inhalt. Das ist sprachlich einfach genial an dieser Stelle, wie der Apostel Paulus das aufschreibt. Dieser Bruch der Menschen zwischen Mensch und Gott hat eine sehr weitreichende Wirkung und wird deshalb so betont an dieser Stelle. Und durch diesen Satzbruch soll jeder merken, an dieser Stelle, das ist ganz besonders wichtig. Eine entscheidende Information steht hier. Denn dieser Bruch trifft nicht nur Adam und Eva, als dieser Bruch angefangen hat, sondern er geht durch und er lässt sich nicht mehr aufhalten. Das ist so ein Bruch, der zwar dort begonnen hat, aber der läuft immer weiter. Wie man das manchmal bei einem Glas hat. Wenn eine Ecke mal anbricht, läuft der Bruch durch und man kann ihn nicht mehr aufhalten. Er läuft von Adam und Eva weiter in die Menschheit. Wir lesen bei Kain und Abel ganz deutlich, wie der Bruch dort zu sehen ist. Als der Kain seinen Bruder Abel erschlägt, merken wir, obwohl Adam und Eva ja die Tür zum Sündigen aufgemacht haben, geht dieser Bruch auch auf ihre Kinder über. Und es passiert etwas, was eigentlich nicht passieren sollte, dass ein Bruder den anderen erschlägt. Wenn wir weitergucken, ungefähr 1000 Jahre später, bei Noah wird deutlich zu sehen, dass Gott den Menschen, dass Gott mit den Menschen einen neuen Anfang machen soll. Alle gottlosen Menschen, die nicht auf Gott gehört haben, sie werden in der großen Flut vernichtet, sie kommen um. Und alle gottesfürchtigen Menschen, sie kommen in die Arche und überleben. Aber selbst diese Aktion konnte den Bruch nicht aufhalten. Denn kaum war die Flut vorbei, kaum breiteten sich die Menschen aus und es wurde gesündigt, als wäre die Flut gar nicht da gewesen, als hätte es diese Trennung zwischen den Guten, den Gottesfürchtigen und den gottlosen Menschen gar nicht gegeben. Und wir merken, auch heute, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, wir sehen dieses Aussuchen nach gottesfürchtig und nicht gottesfürchtig in einem neuen Anfang, hat sich alles verlaufen. Es ist nicht mehr zu merken. Auch heute, wenn Kinder geboren werden, erreicht sie dieser Bruch leider, weil sie eben aus dieser Reihe der sündigen Menschen kommen oder geboren werden. Als ich am 26. November 1965 geboren wurde, hatte der Bruch auch schon mein Leben erreicht. Das muss ich heute rückwärts gucken und sagen, ja, leider war das so. Ich bin in eine gebrochene Welt hineingeboren worden und bin Teil dieses Bruchs geworden. Es ist leider so. Und übrigens an deinem Geburtstag war das genauso. Und das gilt für alle Menschen, auch wenn sie das nicht wahrhaben wollen. Es gilt für uns alle. Wir sind da alle in einem Boot. Und damit ist ungefähr das beschrieben, was man unter dem theologischen Begriff der Erbsünde versteht. Dieser Bruch ist zu allen Menschen durchgegangen. Sie sind alle davon betroffen, obwohl Adam und Eva doch gesündigt haben. Eigentlich steht hier Adam, obwohl Männer sagen würden, eigentlich hat doch Eva auf die Schlange gehört. Aber wir verstehen hier, Gott versteht das so und sagt, der Mann, er hatte Verantwortung. Also hat er gesündigt. Er hat die Verantwortung zu tragen. Die Erbsünde, der Begriff der Erbsünde leitet sich eben sehr stark aus diesem Vers 12 ab. Ein Mensch sündigt, Sünde und Tod trifft aber alle Menschen. Und der Apostel Paulus setzt extra eben hier nochmal einen Satzbruch, um zu sagen, Leute, das ist entscheidend. Damit entscheidet sich alles, dass an dieser Stelle etwas, so etwas passiert ist. Es steht am Ende eine ganz große Frage über diesem Abschnitt. Wie kann ein Mensch diesen Bruch aber überwinden? Nun haben wir den Bruch. Wir sind in diesen Bruch hineingeboren und wir wurden nicht gefragt, ob dieser Bruch da ist. Aber er ist da. Aber was passiert? Wir sehen auf dieser Skizze, dass es diesen dicken Graben gibt und wo das schwarze Kästchen ist, Sünde und Tod für die Kinder Adams. Da sind wir in diese Reihe eben hineingeboren. Und wir stehen auf der einen Seite des Bruchs. Und das Alte Testament hat ja schon oft darüber gesprochen, wie man denn auf die andere Seite kommt. Es wurde angedeutet, aber es war noch nie so klar gewesen, wie das sein kann, dass man auf die Seite von Glauben und Leben kommt, bis Jesus geboren wurde und dann wurde dieses Tuch weggenommen und dann konnte man das sehen. Da ist ein Kreuz drin. Da kann man rübergehen. Da kann man die Seite wechseln. Wenn man ein Kind des Adams ist, kann man eben auf die andere Seite von Gnade und Leben wechseln, um ein Kind des Christus zu werden. Und heute sind wir herausgefordert. Heute müssen wir uns eben alle die Frage stellen, auf welcher Seite stehe ich eigentlich? Noch auf der Seite Adams, auf der Seite der Sünde und des Todes oder schon auf der Seite des Christus, auf der Seite der Gnade und des Lebens? Wir ordnen Menschen heute nach verschiedenen Kategorien ein, nach verschiedenen Merkmalen. Wir sagen, das sind die Reichen, das sind die Klugen, das sind die Gebildeten, das sind diejenigen, die ganz viele Follower haben auf sozialen Medien und das sind die anderen. Aber die Bibel macht das ganz anders. Sie hat nur zwei Kategorien. Ein Kind Adams oder ein Kind des Christus. Und das macht den ganz, ganz großen Unterschied des Lebens aus. Nur diese eine Frage, nur diese eine Unterscheidung. Wenn ich noch auf der Seite Adams bin, dann bin ich wie Adam, nämlich dem Tod und der Sünde preisgegeben. Wenn ich auf der Seite des Christus bin, dann bin ich wie Christus, nämlich der Gnade und dem ewigen Leben ausgesetzt und kann das dann auch bekommen, zum Leben befreit. Es ist eine Frage der Identität. Man sollte diese Seite wechseln. Und deswegen hatte ich auch die Überschrift so gewählt für heute. Alles eine Frage der Identität. Wer bist du eigentlich? Bist du noch ein Kind des Adam oder bist du schon ein Kind des Christus? Das ist die eigentliche Frage heute. Das ist das Allerwichtigste, was man im Leben wissen muss. Ich denke, der Apostel Paulus mutet uns diese schweren Gedankengänge in diesem Abschnitt zu, damit wir verstehen, dass jeder Mensch seine Identität wechseln muss, dass er durch das Kreuz hindurchgehen muss, auf die andere Seite, durch die Erlösung, durch die Vergebung der Sünden, um ewiges Leben zu bekommen, um Gnade und Leben zu bekommen. Es ist dringend und es ist lebenswichtig. Also Dinge, die dringend und wichtig sind, die sollte man auch immer zuerst erledigen, weil das erlaubt keinen Aufschub. Und der Apostel Paulus möchte uns an dieser Stelle sagen, Leute, wenn ihr nicht wisst, auf welcher Seite ihr steht, diese Frage ist heute zuerst zu lösen. Alles andere ist auch wichtig im Leben, aber vielleicht nicht so dringend. Und das ist aber eine wichtige Frage und sie ist in erster Priorität zu lösen, zu beantworten. Der Apostel Paulus hat in 2. Korinther 5, Vers 17 geschrieben, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diejenigen, die in Christus sind, die sind von der schwarzen Seite auf die goldene Seite gewechselt. Sie sind in Gnade und die haben Gnade und Leben aus dem Christus bekommen, weil sie in Christus sind, nicht weil sie plötzlich alles richtig machen. Und deswegen ist es dem Apostel Paulus auch immer so wichtig gewesen, das in seiner Botschaft zu verkündigen und zu sagen, Leute, das ist das, was heute dran ist. Wenn wir dann in Kapitel 8 zu der Frage der Gewissheit des Heils in Christus kommen, dann basiert diese Gewissheit nicht auf einem Dogma der Unverlierbarkeit des Heils, sondern auf der Aussage und Zusage der Heiligen Schrift, dass du in Christus ein neuer Mensch geworden bist, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das macht den Unterschied. Bis in die Ewigkeit hinein. Das macht den Unterschied. Du hast aus Gnade ewiges Leben, wenn du deine Linie auf Christus zurückverfolgen kannst. Dazu werden wir dann auch mehr sprechen, wenn wir dann zu Kapitel 8 dann auch in der Predigtreihe kommen. Vielleicht fragst du dich, wie kannst du dir sicher sein, dass du die Seite wirklich gewechselt hast? Dass du dir das nicht nur einfach einbildest und am Ende gar nicht gemacht hast, sondern dass du nur denkst, dass du es gemacht hast. Wie kannst du sicher sein, dass du auf der anderen Seite angekommen bist? Schließlich hat Gott ja keinen neuen Personalausweis geschickt und hat gesagt, jetzt bist du ein Sohn des Christus. Sondern irgendwie ist äußerlich ja erstmal alles gleich geblieben. Diese Linie des Christus hat für dich ganz sicher begonnen, wenn du Kapitel 3, Vers 21 bis 26 erlebt hast, nämlich dann, wenn Christus der Sühneort für deine Sünden geworden ist, damit der Bruch mit Gott geheilt wurde. Ich verweise dann nochmal auf die vierte Predigt, die Simon gehalten hat in dieser Reihe. Die kann man ja nochmal nachhören. Und diese Seite wechselt man, vereinfacht gesagt, indem man ein Kreuz benutzt, um den Bruch zu überwinden, so wie es auf dieser Skizze so angedeutet ist, um das einfach nur etwas zu verdeutlichen. Wir merken, die Identitätsfrage, sie muss klar sein, sonst werden wir anfällig für Glaubenszweifel. Und wir haben zu oft Glaubenswackler. Und das ist ungesund für unseren Glauben. Wenn wir nicht klar sind, wer bin ich eigentlich? Bin ich noch ein Kind Adams oder bin ich schon ein Kind des Christus? Daran entscheidet sich alles. Diese neue Beziehung wird schließlich dann zu einer Herzenssache. Und da greifen wir vor auf Römer 8. Dort steht nämlich, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Es gibt dann keinen neuen Personalausweis, aber es gibt ein inneres Zeugnis, eine innere Sicherheit, die der Heilige Geist gibt. Und heute haben wir Pfingsten, wir sprechen auch über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt, er gibt selbst Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der lange Einschub, die Verse 13 bis 17, das ist jetzt dieses Rote nach dem Bruch, zeigen immer wieder neu und unermüdlich, dass es entscheidend ist, dass man eben diese Seite von Adam zu Christus gewechselt hat. Und es wird immer wieder besprochen und wenn wir das lesen, haben wir manchmal den Eindruck, dass wir immer wieder im Kreis wie im Karussell geführt werden. Aber diese Sache ist eben so entscheidend. Deswegen möchte der Paulus das eben immer neu ansprechen. Die Verse 13 und 14. Denn bis zu dem Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrscht von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Die Verse 13 bis 14 gehen eigentlich auf einen Einwand ein, den Menschen haben können, dass sie meinen, dass die Verbote Gottes dieses Problem der Sünde eigentlich erst erschaffen hätten. Sie sagen, hätte Gott einfach nichts verboten, dann wäre alles erlaubt, wäre doch alles gut. Dann gäbe es auch keine Sünde. Und warum ist das nicht so? Aber Paulus sagt, nein, Leute, das ist unlogisch. Überlegt doch nochmal und denkt nochmal an das Gesetz. Denn das Gesetz ist ja erst bei Mose eingeführt worden, also viel, viel später. Aber alle Menschen, die bis Mose gelebt haben, sie waren auch dieser Wirkung von Sünde und Tod ausgesetzt. Dieser Zusammenhang von Sünde und Tod galt auch damals schon. Obwohl es noch gar kein Gesetz gab, trotzdem ist die Wirkung schon da gewesen. Und das ist ein bisschen schwer zu verstehen, glaube ich. Ich habe mal eine kleine, es ist eine schwache Veranschaulichung überlegt. Thema Selfie. Jemand steht an der Bruchkante einer hohen Klippe. Und man muss natürlich ein Selfie machen. Das ist so cool, das muss die ganze Welt sehen, dass ich dort gestanden habe. Und das tun recht viele Leute. Sie riskieren sogar ihr Leben, weil es ja gefährlich ist, an der Klippe zu stehen und etwas anderes zu tun, als zu gucken, dass man nicht runterfällt. Und leider ist es auch schon passiert, dass Menschen dabei zu Tode gekommen sind. Aber stellen wir uns vor, dieser jemand steht da, macht ein Selfie und dieser jemand stürzt ab. Fällt viele Meter runter auf einen Felsen, wird zerschmettert und ist tot. Und dann ist es doch nicht wichtig, ob oben ein Schild gestanden hat, hier bitte keine Selfies machen, oder ob dort kein Schild gestanden hat. Die Wirkung, will Apostel Paulus sagen, ist genau die gleiche. Ob man mit Gesetz oder ohne Gesetz, ist man Sünde und Tod ausgesetzt. Das ist hier so ganz deutlich zu sehen. Für die Wirkung des Sturzes macht es nämlich keinen Unterschied, ob es ein Gebot gab oder nicht gab. Dieser jemand ist auf jeden Fall tot, wenn er dort heruntergefallen ist. Also die Lösung, will Apostel Paulus sagen, besteht nicht darin, dass wir jetzt Gesetz abschaffen und dann wäre einfach alles in Ordnung, weil ja dann man kein Gesetz übertreten hat oder kein Verbot übertreten hat, weil es eben kein Verbot gab. Seit dem Sündenfall steht nämlich die Tür für die Sünde weit offen und sie verbreitet einfach ihre tödliche Wirkung. Egal, ob es ein Gebot gab und gibt oder ob es keins gibt. Die Wirkung ist immer die gleiche. Auch heute haben Menschen die Illusion, dass sie zu einem freien Leben kommen könnten, wenn sie nur alle Gebote abschaffen könnten. Sie meinen meistens damit die Gebote, die Ethik und Moral betreffen. Wenn nichts verboten ist und ich machen kann, was ich will, so denken sie, dann ist man doch frei. Ohne Gebot und Verbot wird Sünde zwar nicht angerechnet, weil es ja kein Verbot gab, aber die tödliche Wirkung von Sünde ist trotzdem vorhanden. Wir denken nochmal an den Selfie-Sturz. Deswegen ist das keine Lösung. Ein anderes Beispiel. Es gab im 16. Jahrhundert in der Reformation in der Schweiz eine Bewegung um Johannes Calvin und er lebte da gerade in Genf. Der Stadtrat wollte damals die reformierte Kirche stärken und gab Calvin sehr viel Einfluss. Wahrscheinlich, das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, um den Einfluss der römischen Kirche etwas einzudämmen oder stark einzudämmen. Es bleibt eben die Frage offen, war das ein Herzensprojekt, dass man sich neu ausrichten wollte, oder war das eben mehr Politik? Der Reformator Calvin sagte, wenn die Reformation in Genf gelten soll, dann sollen alle Menschen in Genf nach der Bibel leben, sonst geht das ja nicht. Es gab damals in Genf sogar so etwas wie eine religiöse Polizei, die dann in ein Haus kommen konnte, kontrollieren konnte, ob man christlich lebt oder nicht, ob man das Sonntagsgebot einhält oder nicht. Und sie konnten solche Leute auch bestrafen. Dieses Prinzip hat nur nicht lange gehalten. Und wir können uns auch, glaube ich, nach diesen Überlegungen auch in etwa überdenken, warum das so ist. Denn dort lebten wahrscheinlich Menschen, die noch nicht gewechselt hatten von Adam auf Christus. Und jetzt stand dort jemand und hat Schilder hochgehalten und hat gesagt, wir wollen den Glauben streng leben. Aber das konnten sie nicht. Und so hat das Ganze nicht funktioniert. Das strenge Hochhalten von Verbotsschildern war keine Lösung. Genauso wie das einfache Ausleben aller meiner Wünsche auch keine Lösung ist, sondern nur ein Wechsel in die neue Menschheit des Christus ist die Lösung. Weder freizügige Lebensweise noch strenge und gesetzliche Lebensweise sind eine Lösung, sondern nur ein Wechsel in eine neue Menschheit des Christus. Deswegen wiederholen auch die Verse 15 bis 17 auch immer wieder diese zwei Identitäten. Es wird immer neu angesprochen. Es wird gesagt, das eine war so, das andere war so. Das eine war so, das andere war so. Du musst tatsächlich entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Es ist halt wichtig, dass man auf die Seite des Christus kommt. Wir halten fest, versuche nicht, dich in Adam zu verbessern. Das ist keine Lösung, sondern wechsle in die neue Menschheit, die aus dem Christus kommt. Und mit Vers 17 ist ja dann auch dieser lange Einschub, den es gegeben hat, dieses Rote, auch zu Ende. Und Vers 18 macht dann im Prinzip an dieser Stelle weiter, wo Vers 12 aufgehört hat. Ich habe die nochmal so nebeneinander gestellt. Wir merken, es wird wieder von Vers 12 wurde von Sünde gesprochen. In Vers 18 ist es die Übertretung. In Vers 12 war der Tod angesprochen. Und in Vers 18 wurde es als Verdammnis genannt. So dass eigentlich die gleiche Sache mit etwas anderen Worten, aber neu angesprochen wird. Aber dann wird in Vers 18 weitergemacht mit einem So, den wir eigentlich in Vers 12 erwartet hatten. Apostel Paulus zeigt, wohin es geht, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens gekommen ist. Es ist eben wichtig, dass man in diesen Wechsel kommt. Und deswegen ist eben im Vers 18 bis 21 nochmal eine Zusammenfassung und ein Ausblick wird gegeben. In Vers 19 wird dann der ausführlich besprochene Gedanke zusammengefasst, dass nur der Wechsel von Adam zu Christus einen Menschen in die Stellung eines Gerechten versetzen kann. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in Stellung von Gerechten versetzt werden. Und Vers 20 betont dann die Funktion des Gesetzes. Dann war ja die Frage, ja, warum gibt es dann überhaupt sowas wie ein Gesetz? Warum brauchen wir das? Warum ist das denn nötig? Und es wird hier gezeigt, das Gesetz produziert nicht die tödliche Wirkung der Sünde. Das haben wir ja schon mit dem Beispiel an der Klippe besprochen. Es produziert nicht die tödliche Wirkung der Sünde, sondern was das Gesetz macht, es macht die Sünde sichtbar. Man kann sie erkennen. Das Gesetz hat also die Funktion, dass Sünde erkannt wird, um die Notwendigkeit des Wechsels von Adam zu Christus tatsächlich zu vollziehen. Deswegen muss es etwas geben, und das hat Gott in dem Gesetz gegeben, dass Menschen erkennen, ja tatsächlich, ich muss ja wechseln. Es besteht die Notwendigkeit. Ich sehe es doch ganz deutlich durch das Gesetz. Wir wissen, ein Röntgenbild, wenn ein Arm gebrochen ist, kann ganz deutlich zeigen, wo der Bruch ist. Aber ein Röntgenbild kann diesen Bruch nicht heilen. Das ist nicht möglich. Aber es zeigt schon ganz deutlich, wofür es gut zu gebrauchen ist. Und so ist auch das Gesetz zu gebrauchen. Und glücklicherweise hat dann eben die Gnade die Kraft, die erkannte Sünde zu beseitigen. Die Gnade steht dann überreich zur Verfügung. Das ist der Trost, den wir haben. Es ist nie so viel Sünde passiert, dass die Gnade diese Sünde nicht vergeben kann. Es ist immer möglich, auf die Seite des Christus zu wechseln. Vers 20, das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung zunahm, wobei die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Der Vers 21 betont, ein Mensch, der auf die Seite des Christus gewechselt ist, beginnt ein Leben, in dem die Gnade herrscht, und zwar königlich regiert. So kann man das eigentlich übersetzen. Herrschen im Sinne eines Königs, der darüber regiert und sagt, wo es lang geht. Die Gnade ist nicht nur die Feuerwehr, um die Sünde so wegzudrücken und einzudämmen, sondern die Gnade ist, sie herrscht im Leben zu ewigem Leben. Dann hat man das ewige Leben. Willst du, dass in deinem Leben, das ist dann die Frage, die Gnade herrscht durch die Gerechtigkeit zu ewigem Leben? Dann mache nicht den Fehler, dass du an deinem Adamleben so lange herumschraubst, bis es einigermaßen nach etwas aussieht. Wechsle lieber gleich auf die Seite zu Christus, dann bekommst du diese Gnade geschenkt. Mache dann auch nicht diesen Fehler, die Sünde zu unterschätzen. Denn die Sünde ist eine Großmacht mit Todesfolge. Das ist ernst zu nehmen. Aber mache auch nicht den Fehler, die Gnade zu unterschätzen, denn die Gnade ist die Allmacht mit der Aussicht auf ewiges Leben. Sie ist immer größer als die Großmacht der Sünde. Vertraue auf die Allmacht der Gnade, weil sie in jedem Fall eben größer ist als die Großmacht der Sünde und über sie siegt. Dann kommt noch eine Frage dann rein, dass man sagt, naja, wenn es so ist, dass die Gnade geschenkt ist und in rauen Mengen zur Verfügung steht, warum sollen wir uns denn noch bemühen um ein christliches Leben, um ein gottgefälliges Leben? Es ist doch genug Gnade da. Und ist das nicht sogar vorteilhaft, wenn wir viel sündigen, damit die Gnade richtig groß rauskommt? Wir merken, das sind alles kluge Fragen, die dort gestellt werden. Und trotzdem sind sie falsch. Und das ist auch das Thema vom nächsten Abschnitt. Deswegen machen wir hier auch nicht weiter. Es war nur so ein Appetithappen für die nächste Predigt. Da werden wir uns diese Fragen stellen und sagen, wenn es doch so eine Gnade gibt, was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun? Warum ist es trotzdem richtig, nach Gottes Willen zu fragen, in der Heiligung zu leben und nach Gottes Willen zu leben? Ich möchte noch mit uns beten. Ich bitte euch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Herr, wir danken dir für die Schönheit des Evangeliums. Bitte hilf du uns, jedem von uns heute hier, die Klarheit und die Sicherheit zu bekommen, wer wir sind und auf welcher Seite wir stehen. Wir danken dir, dass du durch dein Kreuz die große Brücke gebaut hast, damit wir, die wir Kinder Adams waren, zu Kindern des Christus wurden. Dafür gehört dir all unsere Anbetung. Amen.